Mit Tanja Lieske am Mikrofon und in unserem Studio in Berlin begrüße ich die beiden Kritiker Maike Albart und Florian Felix Wey. Drei Neuerscheinungen liegen vor uns auf dem Tisch. Drei Bücher, die wir heute vorstellen wollen. Zwei Autoren der 1950er Jahrgänge sind dabei, Arnold Tünker und Egon Günther. Ferner eine junge Debütantin, Stefanie Gleisner. Also drei spannende Bücher, das kann man vorweg sagen. Und vielleicht noch eines verraten, in allen Romanen geht es um das Erwachsenwerden im weitesten Sinne. Freundschaft spielt dabei eine Rolle, die Loslösung aus Milieus und auch die Herkunft. Es scheint eben doch einen großen Unterschied zu machen, ob man in einer Vorstadt groß wird, in einer Metropole oder ob man aus einer Provinz kommt. Beim Stichwort Provinz sind wir bei Stefanie Gleisner, 1983 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Aufgewachsen ist sie in Mittenwald und ich habe nochmal nachgeschaut. Mittenwald ist wirklich ein kleiner Flecken, 8000 Seelen, etwas weniger als 8000 Seelen im Isartal gelegen. Wenn man sich jetzt diesen Debütroman anschaut, einen solchen Himmel im Kopf heißt er, dann scheint das doch eine sehr prägende Erfahrung gewesen zu sein, eine Jugend, eine Kindheit in der Provinz, Maike Albart.
Ja, das ist sicherlich der Auslöser für dieses Buch, aber Stefanie Gleisner nennt die Gegend in diesem Roman immer nur im Hinterland und spricht von den Hinterländern, die ganz eigentümliche Gewohnheiten haben. Einmal fällt auch der Begriff Lohengebirge und der Stadtname Schanden. Das sind Begriffe aus der Fantasy-Literatur und das deutet schon ein bisschen in die Richtung, in die dieser Roman auch geht. Es spielt im Grunde in einer Fantasielandschaft und im Mittelpunkt steht eine emphatische Mädchenfreundschaft. Die Heldin Annemut heißt sie. Sie hat also auch so einen typischen Provinznamen, kehrt zurück nach vielen Jahren in ihre Heimatstadt und sucht dort eine alte Freundin auf. Sie selbst ist mittlerweile Studentin der Ethnologie und unterwegs nach Afrika. Und diese alte Freundin Johanna ist Versicherungsangestellte. Und in ihrer Jugend waren sie ganz eng miteinander, so wie Mädchen nur eng sein können. Und diese Johanna hatte damals so eine Art religiösen Wahn, den sie kultiviert hat. Sie war eine sehr unabhängige Person, sehr aufrecht, auch ganz ungehemmt insgesamt, sehr stolz und hat deshalb diese Annemut sehr angezogen. Und sie identifizieren sich sehr stark miteinander und das Ganze läuft aber auf ein Unglück zu, das ich jetzt natürlich nicht verraten will. Diese Johanna hat eine Art Zögling, einen jungen Mann, Karl Rieder heißt er. Er ist jemand, den sie einmal rettet in einer prekären Situation, in einem Zug, da hilft sie ihm und dieser junge Mann steht ihr dann auch später zur Seite. Aber es ist so diese Dorfatmosphäre, da haben Sie schon recht, und auch die Provinz, die diese Mädchenfreundschaft begründet.
Also ich muss erstmal eine Einschränkung machen, die sehr typisch ist. Maike Albart sagte gerade in der Beschreibung, sie kehrt nach vielen Jahren zurück. Das spiegelt die Atmosphäre des Romans wider, weil das so entrückt scheint, was diese junge Frau beschreibt. Aber nach vielen Jahren heißt eigentlich nach 5, 6 Jahren. Und ich musste mehrfach mich vergewissern, dass diese Autorin ein Geburtsjahrgang 83 ist. Also diese Kindheit, die sie da beschreibt in der Provinz, in den 90er Jahren spielt. Man merkt das fast überhaupt nicht. Es gibt eine Stelle im Buch, wo sie sagen, mit Gesichtern wie nach 5 Stunden Tetris spielen. Das ist einmal so ein Flash. Aha, Tetris, Computerspiel, wir bewegen uns in der Gegenwart. Ansonsten ist das tatsächlich ein Provinzbild, wie es auch in den 50er, 60er, 70er Jahren spielen könnte. Und das hat mich schon sehr gewundert. Also die Autorin versucht schon sehr zu literarisieren.
Das Schöne ist aber, dass es doch so eine ganz, ganz einfühlsame Beschreibung ist von dieser Eigenart der Mädchenfreundschaften. Es hat etwas Zeitenthobenes, das liegt auch an diesem Sujet der Heiligen. Aber die Art und Weise, wie diese beiden aufeinander einsteigen, wie sie sich abwechselnd unterwerfen, aber auch so eine erotische Komponente ins Spiel kommt, das hat mir ziemlich gut gefallen. Das gelingt der Autorin. Und sie sagt dann, das ist vielleicht so ein bisschen bedeutungsschwanger. Wir haben Schaden genommen. Ich frage mich, wann es angefangen hat.
Also wir haben eigentlich beides. Wir haben eine sehr berührende Schilderung einer Mädchenfreundschaft und wir haben tatsächlich die Provinz, ja, auch mit allem, was daran verkorkst ist, mit dem Schweigen, mit dem Verdrängen, mit den vielen merkwürdigen Typen. Was stand denn jetzt für Sie im Vordergrund?
Also ich finde, dass die Provinz leider auch in Stereotypen abgehandelt wird. Das sind literarische Stereotypen. Das sind keine Klischees der Provinz als realistische Beschreibung, sondern das sind sozusagen die Stereotypen, die wir seit 100, 150 Jahren in der Literatur kennen, wenn das Dörfliche, das Zurückgebliebene beschrieben wird. Also diese Figur, die Maike Albart am Anfang geschildert hat, dieser Zögling, ist natürlich eigentlich der etwas ins Moderne transportierte Dorfdepp, den sie da hat. Das muss man sagen, macht macht sie als Debütantin sehr gut. Also sie ist literarisch sehr versiert, erstaunlich versiert, aber es ist natürlich so, dass es über die Stereotypen hinaus nicht weitergeht.
Ja, und sie muss sich auch einen Vergleich mit einer anderen Debütantin gefallen lassen, nämlich mit Judith Zander, die ein ganz ähnliches Sujet hatte, allerdings in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Dinge, die wir heute sagten, das war ein Debütroman vor 3 Jahren, ein großartiges Buch, und die hat eine ganz andere literarische Kraft noch gehabt und auch einen anderen Formwillen. Da gab es ja so eine Polyphonie in den Stimmen, und das geht der Stefanie Gleisner ein bisschen ab. Also sie hat manchmal die Tendenz, so zu bedeutungsschwanger und geschraubt zu sprechen. Also ich habe mir auch einen Satz angestrichen, der lautet: Die Dämmerung war die Zeit der Ahnungen und des Konjunktivs. Das ist sehr, sehr gewollt.
Sehr gehoben, ja. Ich habe dazu vielleicht noch eine Frage. Mecklenburg-Vorpommern, man spricht Hochdeutsch. In Bayern hören wir natürlich auch immer das Bayerische mit. Gelingt es ihr, daraus eine Kunstsprache zu machen? Greift sie das irgendwie auf oder ignoriert sie den Dialekt?
Den Dialekt ignoriert sie, weil sie tatsächlich ja in die literarische Kunstsprache will. Also es gibt noch nicht mal Anklänge daran. Also man könnte ja sagen, man schafft einen Kunstdialekt, der so ein bisschen rural klingt oder so. Aber ich glaube, sie will einfach auch ganz dezidiert literarisch sein und nicht an eine volkstümliche Literatur anknüpfen, die sie dann versuchen würde zu verfremden.
Stefanie Gleisner, Einen solchen Himmel im Kopf war das. Aufbau Verlag, 224 Seiten, kosten 16,99 Euro. Wir bleiben in Bayern, kommen zu Egon Günther, 1953 in München geboren. Egon Günther ist nicht nur Autor, sondern auch Maler und Übersetzer und übrigens nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Filmregisseur Egon Günther, der bei der DEFA unterwegs war. Dieser Egon Günther ist also Münchner. Und dass ja München auch sowas fast wie eine Vorstadt, wie eine Provinz sein kann, wird in diesem Roman ganz deutlich. Denn der Junge, um den es hier geht, Cornelius, wird in einer Enge erwachsen, ja, die kaum an Erdrückendem zu überbieten ist. Florian Felix Wey.
Ja, ich kann gleich an das Bayerisch anknüpfen. Das Buch heißt ja Watschenbaum, und wenn man so ein bisschen ohne Lesebrille unterwegs ist, dann verdrehen sich manchmal Buchstaben, und ich las zuerst Watschenbuam, also der Bube, der die Watschen kriegt, und das ist auch gar nicht so falsch. Das Dialektale spielt bei ihm auch eine größere Rolle als im vorigen Buch, also er hat schon ein paar solcher Ausdrücke drin. Wir befinden uns in der Münchner Vorstadt im Arbeiterviertel, und das war eben nicht das leuchtende München, wie wir es heute kennen, des Wirtschaftswunders und der Prosperität und der hohen Immobilienpreise, sondern in den 50er, 60er Jahren gab es da auch richtige Armut noch. Und in dieser Atmosphäre ist dieser Held, dieser Cornelius, der Mitte der 50er Jahre geboren wird, wächst er auf. Schwerpunktmäßig werden die 60er Jahre bis Anbruch der 70er Jahre beschrieben. Und da ist auch alles an Stereotypen dabei, was man kennt. Da ist der Onkel, der sich später herausstellt, dass es sein leiblicher Vater ist, der ein Kriminalbeamter ist und natürlich extrem autoritär ist, also der ideale Spießbürger, wie man sich vorstellt in den 50er Jahren. Da gibt es alte Nazis, da gibt es auf der anderen Seite aber auch in diesem Viertel die alten roten Kämpfer, also Kommunisten, Leute, die in Dachau gesessen haben. Das Ganze ist auf eine Art und Weise sehr entrückt auch wieder, weil er sehr distanziert schreibt. Und er hat den Text durchbrochen von einem literarischen Kunstgriff und hat so einen Stream of Consciousness immer wieder passagenweise über 30 Zeilen oder sowas eingebaut, wo sozusagen eine unmittelbare eruptive Emotion dargestellt wird des Jungen, oder manchmal werden auch die Klischees, die Erwachsenen von sich geben, einfach so komponiert hineingeschossen. Es ist ein seltsames Buch, aber ich muss sagen, dass es mir relativ viel erzählt hat über diese Zeit.
Also auch wieder ein Buch, das einen Spagat wagt, auch die mit dieser zweiten Erzählstimme, die diese Innenwahrnehmung gibt. Wie hat das auf Sie gewirkt, Frau Albart? Ich muss ja gestehen, ich überlese sowas gerne, weil ich wissen will, wie es weitergeht.
Mir ging es auch so, dass dieser Bewusstseinsstrom eine Spur zu künstlich war, nach meinem Empfinden. Ich mochte diesen Roman, vor allem die Figurenzeichnung. Gerade die Großeltern haben mir sehr gut gefallen. Das sind ganz eindringliche Typen, die eben auch in dieser Tradition des politischen Engagements und des Kommunismus und des sehr aufrechten Bürgertums, also des Kleinbürgertums stehen, die sowas ganz Eigenes haben, die mochte ich. Aber gerade dieses Eingefügte fand ich so ein bisschen künstlich und sehr gewollt. Das war für mich ein Fremdkörper. Insgesamt hat mir fast am besten gefallen die Vermittlung der Stadt München. Florian Felix Wey sagt es ja schon, das ist eben ein ganz, ganz anderes München, das nichts zu tun hat mit dem, was man heute in München erleben kann, sondern es ist eine eben doch sehr stark von dieser kommunistischen Vergangenheit geprägte Stadt, das Brudermühlviertel und Thalkirchen und wie das dann auch umkippt, also wie diese Kindheit der 50er Jahre, die auch sehr viel mit Freiheit zu tun hat, die Kinder waren ja vollkommen unbeaufsichtigt und haben dann auch noch die Wehen der Nachkriegszeit in den 50ern und frühen 60ern sehr stark bemerkt, allein das Straßenbild, die Kriegsversehrten, wie Deutschland damals gewirkt hat, dann dieses Verdrängte des Krieges, was so im Untergrund herumwabert, all das kann er sehr, sehr plastisch beschreiben und auch die Gewalt, die immer wieder geherrscht hat, also wie viel dieser Junge geprügelt wird und wie er unterdrückt wird in der Schule, das ist alles ganz großartig und da hat er richtige Stärken, da wird er dann auch erzählerisch, aber diese avantgardistische oder pseudo-avantgardistische Art und Weise, das aufzubrechen, die fand ich schwach.
Also die Poesie des Milieus hat Ihnen gefallen. Das Ganze bricht ja dann auf, indem es auf die Studentenrevolte hinzuläuft. Wie kommt die denn weg? Ist das denn eine Abrechnung?
Ja, die Studentenunruhen, er ist natürlich der klassische Ansprechpartner sozusagen in der Jugend für das, was da passiert. Es werden die Schwabinger Krawalle, mit denen es ja losging in den 60er Jahren in München, geschildert. Und für ihn ist das ein großer Aufbruch für diesen Jungen, dass er aus seinem Milieu rauskommt. Er flüchtet zum Schluss auch zu der Mutter, bei der er nicht leben durfte, weil sie eben als uneheliches, ihn als uneheliches Kind, offensichtlich ein Opfer einer Vergewaltigung, zur Welt gebracht hat. Also es gibt keinen kritischen Blick auf die Gesellschaft und den Prozess, der da passiert, weil der Autor tatsächlich auch versucht, wirklich distanziert nur zu beschreiben.
Aber was ganz großartig ist, ist, dass Bildung so wichtig ist. Also man hat nochmal ein Schlüsselerlebnis als Leser und realisiert, Lesen, Bildung, eine ganz bestimmte Art von Literatur war zentral. Und das war auch das Moment des Aufstiegs, das war das Mittel des Aufstiegs und das wurde auch von dieser Arbeitergroßmutter sehr hochgehalten.
Die ein schönes Lexikon sich angelegt hat. Sie macht Kreuzworträtsel und schreibt immer Worte, wenn sie die nicht kennt, in ein großes Schreibheft hinein. Und es entsteht also ein völlig kurioses, ungeordnetes Lexikon. Sehr schönes Bild.
Was hat's denn jetzt mit diesem Watschenbaum auf sich?
Der Watschenbaum ist eine Figur in der bayerischen, ja, wie soll man sagen, Volksliteratur. Ich glaube, es gab einen Satiriker im 19. Jahrhundert, der da mal einen Text geschrieben hat. Ich habe im Internet zahllose Einträge zum Watschenbaum gefunden. Der Watschenbaum ist nämlich der bayerische Baum der Erkenntnis. Das ist ein Feigenbaum, logischerweise, da wachsen Feigen und die fallen runter und man kriegt rote Backen davon.
Und der kann durchaus wachsen, wenn man diesen Roman liest. Egon Günther, Watschenbaum. Bei der Edition Nautilus erschienen, 192 Seiten gebunden, 19,90 Euro. So, jetzt aus der Provinz in eine Weltstadt, eigentlich in die Welthauptstadt, denn ich denke, intuitiv würde jeder New York nennen, wenn er oder sie gefragt würde, was ist denn die Hauptstadt der Welt? Eine Stadt, Fluchtpunkt kollektiver Wünsche, Vorstellungen, auch Exil. Und all das spielt in den Roman hinein, den Arnold Tünker jetzt über New York geschrieben hat. Arnold Tünker, 1959 geboren, gelernter Buchhändler. Jetzt erschien sein dritter Roman, Verlangen nach Freundschaft heißt er. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Arnold Tünker in seiner Jugend auf Bali und Java unterwegs war und dass er in New York Nachlässe von Immigranten katalogisiert hat, dann denke ich, findet man auch in diesem Roman eine ganze Menge biografischer Spuren, Maike Albart.
Ja, es ist sicherlich ein Buch, das autobiografisch inspiriert ist. Übrigens denke ich, die Hauptstadt der Welt war New York in den 80er Jahren. Da spielt nämlich auch dieser Roman. Heute würde man vermutlich eher Shanghai sagen oder eine ganz andere Stadt nennen. Aber es ist ein ganz besonderes New York. Das ist auch das Faszinierende an diesem Buch. Damals lebte Andy Warhol noch. Roy Lichtenstein hat einen Auftritt. Keith Haring schaut mal um die Ecke. Es ist die Stadt der Avantgarde. Es ist eine Stadt, die von der Angst wegen AIDS geschüttelt ist. Es spielt auch ein bisschen im schwulen Milieu. Und wir haben es zu tun mit einem jungen Deutschen. Jakob heißt er, der sich gerade durchgeschlagen hat durch die amerikanischen Staaten per Autostopp und in New York strandet. Er hat sein Flugticket verloren, dass er eigentlich über einen Mann bekommen wollte, dem er Bargeld unvorsichtigerweise bezahlt hat und der ihm dann als Pfand nur ein Manuskript gibt über einen schwarzen James Bond und daraufhin kontaktiert er dann eine Freundin. Er kommt eben nicht weg aus dieser Stadt und die sagt ihm wiederum einen anderen Freund, zu dem er gehen kann, Faunus von Harenberg. Und das ist eigentlich die zweite Hauptfigur dieses Romans. Dieser Faunus ist ein Niederländer, ein Junge, der in den Kolonien aufgewachsen ist und inzwischen auch ein Bibliomanen ist, jemand, der auch viel mit Antiquaren zu tun hat, der aber immer wieder strandet, ein sehr labiler Typ, ebenfalls schwul, jemand, der immer wieder dann sich aus der Patsche helfen lässt von seiner Tante, die sehr wohlhabend ist, also eine ganz schillernde Figur. Und bei diesem von Harenberg, bei diesem Faunus, findet Jakob Unterschlupf. Und dieser Mann sagt zum Beispiel einmal, das einzige Werk, das ich geschaffen habe, bin ich selbst. Und in diesem Umfeld treibt er sich dann herum. Er renoviert dessen Wohnung, widersteht auch den Verführungsversuchen. Dann hat er zu tun ebenfalls mit einem Antiquar und ordnet Nachlässe von Immigranten. Das ist ein Job, den ich auch gern übernommen hätte. Man bekommt sofort Lust, so etwas ebenfalls zu tun in diesem New York der 80er Jahre. Dann gibt es noch eine sehr bizarre Liebesszene, die etwas ganz Gespenstisches hat, mit einer leicht verwahrlosten Miss Lucy, die steinalt ist. Und ganz am Ende läuft es dann aber auf eine Rückkehr, auf einen Abschied von dieser neuen Welt hinaus.
Wenn man jetzt hört, dass er Nachlässe von Immigranten katalogisiert, dann klingt das ja so ein bisschen wie ein Kommentar zu seinem eigenen Zustand. Haben Sie das auch so gelesen, Herr Bay?
Ich bin erstmal auf eine ganz falsche Spur geraten, die Maike Albart sozusagen im Subtext auch hier referiert hat. Ich dachte, das sei eine Art schwuler Adoleszenzroman. Das wird auch am Anfang so angelegt, aber diese Hauptfigur Jakob ist ja nicht homosexuell. Und eigentlich ist das ein atmosphärischer Stadtroman und mit einer sehr, sehr starken Atmosphäre. Und das wird noch unterminiert mit der Geschichte, mit diesen Antiquariatsgeschichten, mit diesen Emigranten, die da aufgefunden sind. Da gibt es diesen Strang des Faunus in der Kindheit auf Java und wie der dann, als die japanische Besetzung kam, in ein Lager kam und so weiter. Das ist sehr stark und es hat mich seltsamerweise an einen ähnlichen Roman, den kennt kaum jemand, erinnert. Der heißt auch noch bezeichnenderweise Jakobsleiter, weil da auch eine Hauptfigur Jakob heißt, von Steffen Mensching, der ist 2003 erschienen. Ein New Yorker Antiquariatsroman, der auch mit den Nachlässen zu tun hat. Also der Topos ist, glaube ich, auch wirklich sehr verlockend und das ist Arnold Tünker aber gut gelungen. Also das ist ein Buch, das man in einem Rutsch durchliest. Er macht auch keine zeitlichen Markierungen. Also man muss das, die Bildung mitbringen. Man muss wissen, dass ein Roy Lichtenstein damals gelebt hat. Ansonsten ist es eigentlich auch ein bisschen mythologisch.
Ja, aber es gibt doch, das fand ich nämlich auch ganz kurios, eine Markierung ganz am Anfang. Da taucht nämlich auf der ersten Seite eine elektrische Reiseschreibmaschine auf. Und da weiß man natürlich, Schreibmaschinen und elektrische Schreibmaschinen, das liegt mindestens 30 Jahre zurück.
Das ist richtig. Es gibt auch Schallplatten, er muss Schallplatten umdrehen. Also man weiß schon, es spielt in der Vergangenheit, aber dass das diese zentralen Anfang 80er Jahre, wo eben diese AIDS-Angst so groß war und man noch nichts richtig wusste über diese Krankheit, das kriegt man eigentlich erst mit der Zeit der Lektüre mit.
Ich möchte doch nochmal auf das Thema des Exils zurückkommen. Es gibt ja am Anfang dieses Zitat von Federico Fellini: New York ist wunderbar, ein ungeheures Raumschiff, das im Kosmos schwebt. Es hat keine Wurzeln, keine Tiefe, sondern liegt in einer endlosen gläsernen Scheibe. Ich finde, dieses etwas Schwebende hat er doch sehr schön gemacht. Das Exil ist doch da.
Das ist da und diese schwebende Atmosphäre, diese traumverlorene Atmosphäre, die schlägt einem entgegen und die macht auch den Sog aus. Aber da Sie gerade Federico Fellini nennen, Tanja Lieske, möchte ich doch darauf aufmerksam machen, dass ein Ärgernis dieses Buches ist, dass es viele Fehler hat. Er heißt nämlich Federico und nicht Frederico, wie es hier drin steht. Es gibt eine Figur, die mal Henry mit Y, mal Henry mit I heißt, dann ein Eric Blum, der plötzlich Jan Blum heißt. Dann sollen Brotreste aus der Bronx kommen und 60 Seiten später kommen sie dann aus Brooklyn. Alitalia ist falsch geschrieben. Also das hat mich sehr irritiert. Das sind so Versäumnisse, die man Arnold Tünker überhaupt nicht anprangern darf. Also das liegt wirklich an einem vermutlich etwas schlampigen Lektorat, was schade ist.
Korrektorat, das sind
ja sicherlich die Korrekturen, aber das ist schon schade. Insgesamt ist es aber ein Roman, der eben diese Metropolenatmosphäre hat, der das Thema der Immigration so ein bisschen anders angeht und auch noch diese Ausläufe, also wie europäisch New York damals war und dann gleichzeitig dieses Lichtvolle der Kunst hatte in der Zeit. Und das, diese Phase zu transportieren, gelingt ihm sehr gut.
Und die Emigranten tatsächlich, die ja schon zum Teil steinalt sind, sind tatsächlich in New York noch in ihrer Emigration. Und die kommen auch nicht mehr nach Hause und die kommen auch nicht mehr an. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch die letzte Zeitphase gewesen, wo man das noch so erleben konnte.
Hat in uns allen was zum Schwingen gebracht. Arnold Tünker, Verlangen nach Freundschaft, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. 208 Seiten gebunden, 18,99 €. alle Literaturangaben wie immer auch im Internet unter www.deradio.de/literatur. Dort kann man diese Sendung auch nachhören. Das war's hier heute im Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Lieske.